Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke euch sehr, dass ihr meinem Podcast Herzwegweiser folgt. Und heute ist die 25. Folge. Und ich habe gedacht, ich habe die ganze Zeit Menschen interviewt, die in Sackgassen geraten sind und die auf Umwegen zu ihrem Herzensweg gefunden haben. Und genauso ist es mir tatsächlich auch gegangen. Also kein Wunder, ja? Ich meine, deswegen bin ich Coach für genau diese Menschen geworden, weil ich das einfach selber erlebt habe. Und ein guter Freund von mir hat gesagt zu mir, Katrin, es ist doch wunderbar, wenn du diese Menschen interviewst, aber du kommst ja gar nicht richtig darin vor. Man weiß ja gar nicht, wer du eigentlich bist. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und habe gedacht, okay, dann nehme ich jetzt die 25. Folge und lass mich selber interviewen. Und dann habe ich meine Freundin Nathalie gefragt, die ihr ja schon kennt von der, ich weiß jetzt gerade gar nicht, Nathalie, welche Folge das ist. Ich glaube, die 22.
21, glaube ich.
21. Okay, die 21. Genau, und Nathalie und ich haben ja selber auch einen Podcast. Da erzählen wir ja auch von der 21. Folge. Der heißt Fesseln sprengen. Und ja, und dann habe ich gedacht, das ist doch wunderbar. Dann frage ich einfach meine Freundin Nathalie, ob die bereit ist, mich zu interviewen. Und ja, und heute ist es soweit.
Ja, liebe Katrin, ich bin total glücklich darüber, dass du mich gefragt hast. Das ist für mich eine Premiere. Wir schauen mal. Ich mache ja solche Interviews eigentlich nicht oder habe keine Erfahrung damit, sagen wir es mal so. Aber ich freue mich riesig, dass du heute mal erzählen darfst. Und dann würde ich direkt mal anfangen.
Ja.
Und möchte dich erstmal fragen, wir wissen ja, dass du Coach bist. Und mich würde jetzt aber interessieren, was hast du vorher gemacht? Weil du warst nicht immer Coach und wie sah dein Leben vorher aus? Und dass du vielleicht davon mal ein bisschen erzählst.
Ja, okay, genau. Ja, ich habe dir erzählt, ich bin so genauso auf Umwegen und Sackgassen zu meinem Herzensweg gekommen. Und also ich kann damit anfangen vielleicht, ich habe Französisch studiert. Und Deutsch- und Politikwissenschaften an der Universität in Münster und auch in Hamburg, aber vor allen Dingen in Münster. Und habe da mein Examen auch gemacht. Und ich habe gemerkt, schon im Studium, mich hat es sehr interessiert, was so PR anging, Marketing und Veranstaltungen zu organisieren. Und ich habe auch gemerkt, das kann ich ganz gut. Ich habe das auch im Privaten gemacht. Ich habe bei einer Studentenorganisation gearbeitet, die heißt AEG. Und das war ganz, ganz toll. Da war ich im Vorstand und habe die großen Partys organisiert bei denen und so weiter. Ich habe in Hamburg in einem Wohnheim gewohnt und habe da als Kulturbeauftragte gearbeitet und also gearbeitet in Anführungsstrichen und habe da auch Partys organisiert und ein großes internationales Fest, weil da ganz viele internationale Studenten waren. So eine Multikulti-Party habe ich organisiert. Und dann habe ich gedacht nach dem Studium, wow, das ist super, also ich organisiere gerne. Und was kann man da machen? Und es gab Eventagenturen zu der Zeit. Also ich habe 98 Examen gemacht und bin ich in diese Eventbranche reingerutscht und habe dann in verschiedenen Agenturen gearbeitet in Köln und habe da großen Spaß dran gehabt, große Events zu machen, alles Mögliche wie Messen, aber eben auch international Reisen, Incentives, all solche Dinge. Und habe aber gemerkt, es fehlt mir was. Also es war so dieses Gefühl, so ein Event ist ganz toll, ja, wenn du da stehst und die Künstler auf die Bühne holst und dann nachher da noch mit Champagner da stehst und so weiter. Aber es war sowas wie, das verpuffte dann irgendwie. Also es fühlte sich ein bisschen hohl an danach. Und ich hatte immer das Gefühl, es liegt daran, weil es nicht so eine Substanz dahinter war. Weißt du, dieses Gefühl, ich mache das für eine Firma und die Firma hat dann nachher irgendwie mehr Kunden und so. Es waren ganz unterschiedliche Firmen, ja, für die wir gearbeitet haben. Aber es hatte nicht so diesen Impact, dieses Gefühl, ich ich kann damit was verbessern in der Welt. Ja, also es fehlte mir der Sinn. Es fehlte mir wirklich der Sinn. Und deswegen bin ich dann, als ich dann nach Berlin gekommen bin, da habe ich dann bei einem sozialen Träger gearbeitet und habe Veranstaltungen organisiert. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist toll, ich arbeite für eine gute Sache und habe da das dann gemacht. Das war auch für eine Zeit lang wirklich gut. Aber auch das war schwierig. Also manche Dinge waren einfach schwierig. Klar, ne, es hat auch was zu tun mit, die sozialen Träger kämpfen immer mit Geldern, mit Fördergeldern und so weiter und so fort. Das war dann der eine Part. Der andere Part war aber auch, es war ja schwierig, irgendwie zwischen diesen Welten, ja, wenn du aus einem Veranstaltungsmanagement kommst, hochprofessionell von Agenturen und du gehst dann zu einem sozialen Träger, das sind auch zwei unterschiedliche Welten. Und irgendwie habe ich mich da auch nicht richtig wiedergefunden. Und dann habe ich weitergearbeitet bei einem Unternehmen, ein kleines Start-up war das letztendlich, in der Medizintechnikbranche. Und die haben Herzunterstützungssysteme hergestellt und ich habe die Marketingabteilung mit aufgebaut, habe da Veranstaltungen organisiert auch und aber eben auch Marketing, auch PR gemacht. Und das war wunderbar, das hat mir wirklich gut gefallen. Ich hatte auch einen sehr, sehr guten Chef, der mich gesehen hat, der gesehen hat, was ich kann. Und ich hatte das Gefühl, ich tue auch etwas Gutes, ja. Also es war so, es war Sinn dahinter. Und dann bin ich schwanger geworden. Und ich wollte dann zurückkommen nach einem Jahr und konnte aber nicht wieder zurückkommen. Mein Job war irgendwie weg. Es gab jemanden, der hatte das interimsmäßig gemacht. Und man hat mir dann gesagt, nach einem Jahr, ja, also in Teilzeit können wir Sie da nicht zurücknehmen, das ist schwierig und das, was Sie vorgemacht haben, können Sie nicht machen. Jetzt müssen Sie irgendwas ganz anderes machen, Daten eingeben oder was auch immer. Und ich hatte das alles vorher abgesprochen, aber es gab einen Wechsel im Vorstand und dann war das alles nicht mehr so, wie es war. Und auch als ich mich juristisch beraten habe lassen, war das schwierig. Und dann kam wie vom Himmel sozusagen, ja, so tatsächlich ein Job auf mich zu, den ich dann interimsmäßig erst gemacht habe, weil ich dachte, naja, ich will zurück zu dieser alten Firma eigentlich und werde mal sehen, wie es dann ist, wenn mein Kind ein bisschen größer ist und jetzt interimsmäßig mache ich den anderen Job. Und das war ein Job, ja, der war sehr gut bezahlt. Ich war europäische Angestellte, war aber trotzdem hier in Berlin. Und ich habe so ein bisschen, ja, ich konnte Englisch und Französisch, das war wichtig für den Job. Und ich war so das Mädchen für alles so ein bisschen. Also die rechte Hand des Geschäftsführers vielleicht, wenn man so will. Aber trotzdem in Teilzeit. Und das habe ich insgesamt dann 5 Jahre gemacht. Das ist dann doch so entstanden, dass es dann 5 Jahre geworden sind. Aber es war letztendlich sowas, es ist ein guter Job gewesen. Ich habe gutes Geld verdient. Ich hatte auch genug Zeit, irgendwie auch für mich. Aber das, was ich da gemacht habe, hat mich nicht erfüllt. Und ich habe gemerkt, ja, also irgendwie. Das ist es dann auch nicht, ja, so auf irgendwelchen, wenn man sich so trifft, ja, mit Freunden oder auch Bekannten oder Leute, die man neu kennenlernt, und wenn sie fragten, was machst du denn beruflich, dann habe ich das erzählt und dann, oh, ach so, interessant, ja, und so, aber es war nicht interessant, ja, es war irgendwie, es war nur ein, wie so mehr Schein als Sein, ja, wie so ein Etikett, was du dir dranhängst so ein bisschen und das entsprach nicht mir. Und eine Freundin von mir hat mir dann, die wusste das alles, der habe ich das auch erzählt, und die hat mir ein Buch mitgebracht. Und auf diesem Buch stand drauf, ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will.
Das ist ein schöner Titel.
Ja, also dieser Titel, der hat mich so angesprochen und so dermaßen ins Herz gesprochen. Ja, also ich habe mich so, es hat so wie so ein Gongschlag in mir gemacht, ja. Das Buch ist von Barbara Scheer. Ich habe ja schon mehrmals von Barbara Scheer auch erzählt in meinem Podcast. Ich habe ja auch Gudrun Schwarzer interviewt. Das ist die 23. Folge. Gudrun Schwarzer hat Barbara Scheers Bücher übersetzt und hat die Erfolgsteams nach Deutschland geholt. Und ich habe dieses Buch gelesen und ich habe verstanden, dass ich ein Scanner bin. Und Scanner das hat sie geprägt, dieses Wort, die Barbara Scher. Und Scanner sind Menschen, die ja keine, ich sag's mal in Anführungsstrichen, ja, ganz liebevoll, keine Fachidioten sind, ja, sondern eben sich ganz breit aufgestellt haben. Sowas wie Studium Generale, weißt du, so für solche Menschen ist das wirklich gedacht. Und sie hat es so schön verglichen mit Bienen oder mit Schmetterlingen, ja, die eben wirklich von einer Blüte zur nächsten fliegen. Und keiner würde sagen, hey, Biene, hey, Schmetterling, bitte bleib nur bei dieser einen Blüte und du darfst die nie wieder verlassen und du musst da ganz tief tauchen und so. Nein, das würde keiner sagen, weil Bienen und Schmetterlinge genau dafür gedacht sind. Und das habe ich für mich erkannt. Ich habe gemerkt, ah, Katrin, du bist absolut richtig in dem, was du machst und wie du bist. Du magst Projekte, du magst irgendwie was Neues. Es muss immer wieder was Neues in dein Leben kommen. Du bist vielfältig interessiert. Ich habe das auch an meinem Musikgeschmack gemerkt. Ja, ich mag alles an Musik. Ja, also du kannst mit mir in ein Klassikkonzert gehen, aber du kannst mit mir auch in ein Rockkonzert gehen. Und daran habe ich gemerkt, ja, okay, also ich bin dieser Scanner.
Darf ich dich mal was fragen? Wie ist das denn? Das finde ich total toll, weil ich bin auch so in der Richtung, dass ich mich für viele Sachen interessiere. Aber meine Frage ist, wenn man jetzt ein Scanner ist, heißt das dann, ich muss jede 2 Jahre einen neuen Beruf irgendwie mir suchen? Oder was bedeutet das? Also, dass ich immer wieder neue Sachen machen möchte?
Ja, das ist eine spannende Frage, da hast du vollkommen recht. Also Scanner, genau, also es kann so sein, dass du dir alle 2 Jahre einen neuen Beruf suchst, aber nicht suchen musst natürlich, ne? Es stand zum Beispiel drin, also Scanner können gut Projektarbeit machen. Also was ich gemacht habe, ich habe ja diese Veranstaltung organisiert in Agenturen, da hast du immer wieder unterschiedliche Projekte. Also das hat schon mir entsprochen, ne? Journalisten sind auch oft Scanner. Also welche, die dann immer wieder ein neues Thema recherchieren und so weiter, ja. Dann, ja, es gibt ganz unterschiedliche Arten von Scanner. Also welche, die weiß ich nicht, 5 verschiedene Talente haben oder 5 verschiedene Dinge haben, für sie, die sich interessieren und das wiederholt sich immer wieder. So, das gibt es auch. Also da gibt es ein ganz spannendes Buch von Barbara Scher. Ich muss mich nicht entscheiden, wenn ich 1000 Träume habe, glaube ich, so ähnlich heißt das. Das können wir hier auch verlinken gerne. Das ist wirklich ein tolles Buch und es erklärt das nochmal genauer, was für Arten von Scannern es gibt. Und aber weißt du, das Wichtige ist nicht, wie du es machen musst, ne? Weil du hast das gefragt, muss ich mir alle
Ja.
2 Jahre einen neuen Job suchen? Es ging so ein bisschen mehr um diese Erlaubnis. Erlaubnis, so zu sein, wie man ist. Weißt du, dieses, ich war so ein bisschen wie auf der Suche und habe immer gedacht, ja, was will ich denn eigentlich, wo will ich hin und so weiter. Und da war ich irgendwie wie geparkt bei dem Job. Und ja, es war auch für eine Zeit lang war es auch gut. Also für meine Zeit, die ich da hatte, war es auch gut. Aber es war so ein bisschen so wie in Richtung Bore-out. Also es ging schon so, ne? Es hat ja meine Art, wie ich eigentlich gestrickt bin, sozusagen, hat es so richtig gedämmt, gedimpft. Wie heißt das?
Ja,
Ja,
gedämpft, ja, gedämpft.
genau, so, ja.
Und was hast du denn dann, also nachdem du dieses Buch gelesen hast und das Gefühl hattest, oh, das ist okay, so wie ich bin, wie hat sich das dann entwickelt? Also wie bist du da drauf gekommen? Hat das dann noch gedauert, bis du eben gesagt hast, ich mache jetzt die Coach-Ausbildung? Oder was war der ausschlaggebende Punkt? Gab es einen?
Ja, genau. Also es war so, dass ich dieses Buch gelesen habe. Da gab es ganz unterschiedliche Übungen, ne, da dazu auch. Und es stand eben auch bei den Scannern, man könnte auch Coach werden. Und ich hatte mich mit verschiedenen Menschen unterhalten zu dem Zeitpunkt, die überlegten, eine Coach-Ausbildung zu machen, die mir davon erzählten. Und ich hatte so viele Ratgeber schon bei mir im Bücherschrank. Ich habe mich schon immer für dieses Thema interessiert. Und ich hatte auch schon früh, auch schon als Schülerin, hatte ich den Wunsch schon mal so geäußert, Psychologin zu werden. Und dann wurden mir aber von meinen Freundinnen gesagt, ah, Katrin, also ob das so das Richtige ist für dich, du nimmst das dann alles so dir zu Herzen und so, vielleicht ist das dann doch nicht das Richtige. Aber ich habe immer schon diesen Wunsch in mir gespürt. Also dieses Interesse war schon immer da. Und dann stand da Coach. Und dann dachte ich, auch spannend. Und es stand auch da von wegen, ja, dass du die Dinge einfach ausprobieren darfst und dass es einfach mal neue Dinge in dein Leben kommen dürfen. Und dann habe ich sofort, wirklich sofort, den Rechner angemacht und habe recherchiert. Und dann habe ich einen Schnupperkurs gefunden an der VHS, also an der Volkshochschule hier bei uns in Berlin. Und dann habe ich mich total schnell da angemeldet, habe gesagt, ich mache das jetzt einfach. Und das war ein Schnupperkurs, Coaching-Ausbildung, beziehungsweise damals, also es stand NLP, NLP, neurolinguistisches Programmieren, was ich letztendlich ja dann auch als Coaching-Ausbildung gemacht habe, was aber noch so, so, so viel mehr beinhaltet als nur NLP. Und ja, und dann habe ich eben diesen Schnupperkurs gemacht und habe meinen späteren Ausbilder da kennengelernt. Und das war nur ein Wochenende. Es war einfach nur ein Wochenende, aber ich habe, das war mindblowing, wie man sagen würde jetzt, ja. Also ich war nicht mehr dieselbe. Ich war nicht mehr dieselbe nach diesem Wochenende, weil ich was Wesentliches verstanden hatte. Ich hatte das Wesentliche verstanden, dass jeder, wirklich jeder, seine eigene Wahrheit hat. Dass es keine objektive Welt gibt, sondern dass wir unterschiedlich auf die Dinge einfach gucken, so wie wir gestrickt sind. Und dass wir nicht irgendwie einer Norm entsprechen müssten oder sowas, ne? Oder dieses Gefühl haben, ja, dann irgendwann wirst du schon verstehen, so, ne? Weiß nicht, was das Richtige ist oder sowas, aber auf einer anderen Ebene, nicht dieses, dass dein Herz dir das sagt. Ja, sondern dass dein Verstand dir das sagt.
Hast du denn vorher immer das Gefühl gehabt, du musst so einer Norm entsprechen? Also, dass du dich sozusagen, dass du nie wirklich deinen Weg gehen konntest? Also, hattest du das Gefühl, ich muss jetzt auch so sein wie die anderen und einen Beruf, mich darauf festlegen und das durchziehen? Also, hast du da schon den Druck gespürt von außen?
Ja, vielleicht habe ich mir selber den Druck gemacht oder so, weißt du?
Mhm.
Ja, es war. Ich habe mich immer gefragt, ja, warum erfüllt dich das noch nicht? Was ist das noch? Und wo willst du denn eigentlich hin? Und ja, also es hatte ja auch so, weißt du, du hast ja gefragt, wie war der Weg, ja? Und es gab einen parallelen Weg dazu noch. Und der parallele Weg, der letztendlich zu meinem beruflichen Weg war, den würde ich als, ja, den spirituellen Weg eigentlich bezeichnen, ja, wenn du so willst. Also ja, und es fing damit an, dass ich angefangen habe, verschiedene Bücher zu lesen dazu. Das allererste Buch war Die Prophezeiung von Celestine.
Ja,
Das
das ist schön.
war mein erstes Buch, ja, was mich so in diese Richtung gebracht hat. Und die ganz, ganz große, das große, ja, wie soll man es sagen, wie so ein, ich sag einfach jetzt mal Initiation oder wie so ein Gongschlag, ja, der dich irgendwie so aufwacht, so, ja, also aufweckt, so, ja. Das war die Geburt meines ersten Sohnes. Und das war, also ich bin reingegangen in diese Geburt und ja, und war nachher einfach ein ganz anderer Mensch. So. Also natürlich irgendwie diese, ich war dann Mutter, ja, das ist natürlich dieses, du wirst nochmal, das ist sowieso ein Riesenwandel, ja, es ist ein Riesenwandel, wenn man Mutter wird, so. Aber es war für mich nochmal mehr Wandel, weil es eine traumatische Geburt war, weil es ganz viel, und das habe ich erst viel, viel später verstanden, ganz viel in mir angetriggert hat, was auch mit meinem direkten Leben jetzt zu tun hat, natürlich, aber eben auch, und das, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, sage ich jetzt einfach mal ganz offen, weil es so ist, ja, und ich daran glaube, weil es auch andere Inkarnationen in mir berührt hat. Und ich hatte so Ich hatte das Gefühl, ja, wie so ein, wie will ich das sagen? Es war kein Nahtoderlebnis, das war es nicht, aber ich
Schon so der
war,
extreme
es war eine
Situation, ne?
extreme
Ja.
Situation. Also ich habe es nachher erst verstanden, dass das eine traumatische Erfahrung war. Viel, viel später habe ich es verstanden, weil ja, ich hatte mich zwar mit Ratgebern und Psychologie und solche Sachen beschäftigt, aber mit Trauma hatte ich mich nicht beschäftigt. Und ich hatte nach dieser Geburt auch eine postnatale Depression. Das war mir aber
Okay,
auch
ja.
alles nicht klar. Und das war einfach wie ein, ja, ein Wendepunkt, genau, das ist das Wort dafür. Es war ein großer Wendepunkt in meinem Leben. Und ich habe dann danach, also nach der Geburt, 3 Monate später, als mein Sohn 3 Monate alt war, habe ich einen Bandscheibenvorfall bekommen. Und
Ui.
mir ging es richtig, richtig, richtig schlecht. Und ich bin dann bei einem Osteopathen gelandet. Der hat mit mir gearbeitet. Das ging schon tiefer. Dann hatte ich eine gute Freundin und die hat mir gesagt, weißt du, ich mache mit dir Yoga, damit es für dein Rücken, dann dem Rücken besser geht. Und dann hat sie mir mal Yogastunden gegeben am Sonntag, wo mein Mann dann auf den Kleinen aufpassen konnte. Und sie hat mir was von Atemtechnik erzählt. Ich habe gemerkt, ah, spannend, was ist das alles? Ja, also da ging eine ganz neue Welt sozusagen auf. Und Yoga mache ich ja jetzt nur schon, ja, seit 16 Jahren eigentlich, ja.
Wow, ja.
Und oder wenn du so willst, ja, mein Sohn ist jetzt 19, eigentlich habe ich es seit 19 Jahren jetzt so, ja. Und ja, da ist also parallel dieser Weg gelaufen. Und deswegen ist da auch wie so eine Tür aufgegangen, wo möchte mein Herz eigentlich hin? Was ist das, was ich in die Welt bringen möchte? Also so wie so die Seele ist auch erwacht, ne? So kann man es.
Ja, und das wollte ich dich gerade fragen. Wann hattest du denn das Gefühl, so, ah ja, jetzt weiß ich, was mein Herz möchte. Also jetzt, ne? Also hattest du irgendwann das Gefühl, war das bei dieser Ausbildung oder als du dich dafür entschieden hast, die Coach-Ausbildung zu machen? Oder schon vorher oder erst danach?
Oh, das ist eine schöne Frage. Es gab tatsächlich eine wunderschöne Situation. Ich habe die Coach-Ausbildung, die sind 3 Jahre gewesen, ne? Und ich habe im zweiten Jahr haben wir eine ganz tolle Reise gemacht. Da waren wir in Spanien und hatten eine Art Retreat, 10 Tage. Das gehörte mit dazu. Und am Ende des Retreats gab es eine ganz tolle Aufgabe, die wir gemacht haben. Und ich wurde ausgewählt für die Demo. Also ich durfte das dann mitmachen. Und alle anderen ja, haben mich unterstützt dabei. Und das war ein so kraftvolles Erlebnis, weil mir da klar geworden ist, wer ich sein möchte und was ich machen möchte und was ich in die Welt bringen möchte. Und also das war wirklich so ein Gefühl, so wie, wow, da ist was von mir abgefallen, da sind die ganzen Zweifel von mir abgefallen, da ist diese Angst davor abgefallen, von wegen, naja, es gibt da schon so viele Coaches, was soll ich denn hier schon machen und so. Also solche alten Stimmen waren da und die habe ich alle abgeschüttelt und es stand dann, es war ein ganz tolles, eine tolle Aufstellung, also eine Aufstellungsarbeit, die wir gemacht haben. Und dann war das Ziel, wo ich so hin wollte, da hatte ich eine Frau für ausgewählt und die war schwanger. Und ich habe dann mich sozusagen auf dieses Ziel zubewegt und mir war klar, ich möchte mit Müttern arbeiten. Ich möchte mit Müttern arbeiten, die in der Elternzeit gemerkt haben, nee, also das, was ich jetzt hier mache, das möchte ich nicht mehr weitermachen. Ich möchte nicht mehr zu meinem alten Job zurückgehen. Ich bin eine andere Person geworden, dadurch, dass ich Mutter geworden bin. Da hat sich einfach wie ein Schalter umgelegt. Meine Werte haben sich verschoben. Und genau, also da war für mich irgendwie dieses so, ja, das will ich. Und tatsächlich bin ich dann ja wirklich Coach für Mütter geworden. Und habe ja, letztendlich wie so ein bisschen so eine Pionierarbeit geleistet, ja. Also das war 2016. Da gab es noch nicht so viele Müttercoaches, ja. Es sind jetzt total viele Müttercoaches, gibt es, ja. Und ja, ich habe mich dann einer Gruppe angeschlossen, Elterngarten hießen die. Die Tanja Mischak, die hat das damals gegründet. Die ist leider vor wirklich ganz kurzer Zeit ist sie gestorben. Habe ich gerade erst erfahren. Und die war aber auch so eine Pionierin. Und wir haben uns zusammengetan mit verschiedenen anderen Frauen, die gemerkt haben, wir sind auf der gleichen Linie. Und ich hatte das Gefühl, wow, da passiert was. Ich habe angefangen, Coachings zu geben. Wirklich hier bei mir im Wohnzimmer. Und dann auch schon, obwohl ich noch gar nicht die Coach-Ausbildung beendet hatte, habe ich angefangen und habe im Kindergarten gefragt und so. Also hatte dann schon meine ersten Klienten. Ich habe dann die Ausbildung gemacht zur Erfolgsteamleiterin und habe dann hier Erfolgsteams ja, geleitet, vor allen Dingen mit Müttern, die dann auch noch ihre kleinen Kinder mitgebracht haben und so. Und
Kannst du kurz
ja.
etwas sagen zu den Erfolgsteams? Also, falls jemand nicht weiß, was ist denn so ein Erfolgsteam? Also,
Ja, also ein Erfolgsteam ist was ganz, ganz Tolles, was die Barbara Scher eben hier also was die Barbara Scher initiiert hat und die Gudrun Schwarzer eben nach Deutschland gebracht hat. Es ist so, dass jeder sein eigenes Ziel verfolgt in diesem Team. Es sind also sechs Menschen. Sechs Menschen können dabei sein. Das ist eine ganz gute Zahl so für die Gruppe. Und jeder verfolgt sein eigenes Ziel und unterstützt dabei gleichzeitig die anderen. Und das ist eine ganz besondere Dynamik, die dann da entsteht. Also wirklich einfach dieses Gefühl, ich bin nicht alleine, ich bin nicht alleine auf diesem Weg. Ja, ich habe dann wirklich auch eben mit Müttern gearbeitet, die auch dann in der Elternzeit waren, ne? Die dann eben gemerkt haben, nee, also ich weiß aber nicht, was ich will und mal gucken und so. Und ich habe mit denen verschiedene Coaching-Übungen gemacht. Und ja, und dann ging es darum zu sehen, okay, was sind die ersten kleinen Steps, die ersten kleinen Schritte, die ich machen kann in die Richtung. Und wir haben das dann gefeiert in der Gruppe, ja. Also wenn dann, weiß ich nicht, das erste Vorstellungsgespräch gewesen ist oder so, oder auch dieses Gefühl so, oh, ich traue mich gar nicht mehr und kann ich das denn alles noch und so. Und die anderen haben dann unterstützt, ne? Und das war eine ganz tolle Dynamik. Und ich mache das immer noch, also ich mache immer noch, gebe immer noch Erfolgsteams, weil ich dann einfach das ganz, ganz toll finde, diese Gruppendynamik, die da entsteht. Ja, also es ist ein Gefühl, ja, wirklich, ich bin nicht alleine, ich kann das, ich habe da jemanden an meiner Seite oder mehrere an meiner Seite. Und man wird ja auch gespiegelt von vielen und ja.
und du hast gesagt, du hast also mit Müttern angefangen. Und wie ist es jetzt? Also du hast erstmal Mütter gecoacht oder Erfolgsteams mit Müttern gehabt. Und wo liegt jetzt dein Schwerpunkt? Ist der da geblieben, weil du sagtest, es gibt mittlerweile so viele Coaches für Mütter? Oder hat sich das geändert?
Ja, tatsächlich hat sich es ein bisschen geändert. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich älter geworden bin, dass meine Kinder älter geworden sind. Ja, also die sind jetzt im Teenageralter einfach. Ja, der Große 19, wie ich schon sagte, und der Kleine ist jetzt 14. Also ich habe danach noch ein zweites Kind gekriegt. Das ist, können wir vielleicht gleich nochmal dazu kommen. Und ja, es ist so, dass die Corona-Zeit war ein Einschnitt tatsächlich. Einfach auch, klar, ich konnte die Erfolgsteams dann nicht mehr machen. Das war total schwierig, mit den Gruppen. Ich habe das erst online versucht, das hat aber nicht so richtig geklappt. Und ich habe dann auch für mich gemerkt, dass ich mich nochmal verändert habe. Also klar, dadurch, dass meine Kinder älter geworden sind, aber auch, dass so ein, ich würde heute sagen, es ist irgendwie tiefer gegangen. Vielleicht ist es das. Also durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, in der Corona-Zeit, die Spaltung in der Gesellschaft, die ich erlebt habe, dieses die einen und die anderen, ja, also die eine Seite und die andere Seite. Und ich habe gemerkt, ich bin auf keiner der Seiten. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte, ja. Es war so ein Gefühl wie, ja, ich gehöre da irgendwie nicht dazu. Und Es war, ja, also ich habe dann verschiedenste Menschen kennengelernt in der Zeit. Eine, die ich da erwähnen möchte, ist Anke Ewertz. Bei der habe ich tolle Kurse gemacht und dadurch dann auch Leute kennengelernt dann über sie. Und ich habe gemerkt, es gibt Menschen, die den Herzensweg gehen. Also wirklich diesen Weg, der zwischen diesen Spaltungen liegt. Ja? Also mir hat das wirklich wehgetan, was ich da erlebt habe. Dieses Aufeinander eindreschen und das Bashing, irgendwie, was dann da passierte. Und natürlich habe ich mich zu einer Seite entscheiden müssen, ja, für eine Seite entscheiden müssen. Klar, man musste sich ja irgendwie entscheiden. Aber ich wollte doch gleichzeitig nicht meine Freundin oder Bekannte oder sowas irgendwie dafür verurteilen, dass sie einen anderen Weg eingeschlagen haben, ja. Und das war mir einfach wichtig. Und auch bei mir in der Familie, es gab unterschiedliche Wahrnehmungen, unterschiedliche Wege, aber wir haben uns toleriert. Das Allerwichtigste war wirklich die Toleranz. Also dieses, es ist okay, wenn du dich so entscheidest, ich entscheide mich anders, aber ich liebe dich trotzdem so, ja. Und ja, und da habe ich gemerkt, ich möchte noch mehr in dieser Richtung mich engagieren, so. Und
Das heißt, bei Menschen mehr, also sie sozusagen coachen, dass da mehr Toleranz ist, oder?
ja, nee, genau, also es geht noch anders, es geht eher mehr in die Richtung, was möchte deine Seele dir sagen? Also tatsächlich, wofür bist du hier? Ja. Und ich meine, wir beide kennen das ja mit dem Kurs im Wundern. Ich habe den Kurs in Wundern dann ja auch in der Zeit kennengelernt und mich damit auseinandergesetzt und mit vielen anderen Dingen einfach auch, die so in diese Richtung gingen. Und es ist, ich würde heute tatsächlich sagen, auch wenn sich das kitschig anhört, aber es ist der Weg der Liebe vielleicht. Ja, es ist dieses mit offenem Herzen durch die Welt zu gehen und zu merken, da ist eine Stimme in dir, die mit dir spricht, die dich leitet und die einfach auch möchte, dass du das, was dich ausmacht, in die Welt bringt. Ja, also dass du das in die Welt bringst. Also dieses wofür du hier bist, ja? Also es ist ein bisschen schwierig, das immer wieder zu erklären, aber die Menschen, die ich zum Beispiel interviewt habe jetzt so in meinem Podcast, ja, die haben alle irgendwie eine Krise hinter sich. Die haben alle irgendwas erlebt, die haben gemerkt, nee, das so geht es nicht mehr weiter. Jetzt zum Beispiel die letzte Folge, ne, mit dem Lehrer, der wirklich gesagt hat, ich gebe sogar meinen Beamtenstatus auf, weil ich das nicht mehr kann. Es ist für mich, ja, sagt er, gibt es keine Menschlichkeit in dieser Bildung. Es fehlt mir diese Menschlichkeit. Es fehlt mir dieses, dass die Kinder wirklich gesehen werden in dem, wer sie sind, den Persönlichkeiten, die so anerkannt werden und nicht irgendwie erzogen werden müssen, ja, sondern so wie der Gerald Hüther das so schön sagt, es sind nicht Objekte, sondern es sind Subjekte, ja. Und ich möchte dazu beitragen, dass wir uns wie, ja, emanzipieren auf der einen Seite, ja, also dieses, wir werden erwachsen, also dieses, in Erwachsen steckt ja auch Erwachen drin, ja, also dieses, dass ich merke, wofür bin ich hier? Und ich wurde so lange konditioniert. Also es gibt einfach einen Anteil in uns, der so konditioniert ist und so tief irgendwie verstrickt ist mit Glaubenssätzen und so weiter. Und dann kommt das andere so gar nicht zum Vorschein. Und ich arbeite ja mit Menschen und versuche dann ihnen zu helfen und zu begleiten, eben diese Blockaden zu lösen, diese Konditionierungen, die noch so tief in uns sitzen, ja, die zu lösen mit Wing Wave. Ich arbeite ja mit dieser Methode Wing Wave. Und dass dann was ganz anderes hervorkommen kann, was letztendlich, und das ist das Verrückte, ja, schon immer da war. Es ist ja schon immer da.
Du meinst die Stimme des Herzens, was deine Seele möchte, ne? Dass du
Ja.
das sozusagen einfach nur ausbuddelst mit den Klienten, also schaust,
Ja.
wo ist denn die Stimme und was sagt sie? Ja, das ist, also ich finde das total schön, weil wie du sagst, wir werden so konditioniert von klein auf, dass wir überhaupt nicht, wir lernen überhaupt nicht, weder in der Kita noch im Schulsystem lernen wir überhaupt nicht, auf diese Stimme zu hören oder sie überhaupt wahrzunehmen. Also ich glaube, das haben wir völlig verloren in unserer heutigen Gesellschaft. Und das ist natürlich wunderschön, dass du sozusagen den Menschen hilfst, wieder diese eigene Stimme zu hören. Also, dass du ihnen nicht vorgibst, ach, vielleicht wäre das eine gute Möglichkeit für sie oder das, sondern eben, dass wir auf unseren eigenen Lehrer hören, innen drin, ne? Dass wir da irgendwie wieder den Anschluss finden. Und sag mal, dazu muss ich dich aber nochmal was fragen, weil ich finde das sehr, sehr spannend, aber ich könnte mir nie vorstellen, also für mich jetzt, jemanden, also der gerade vielleicht auch noch tief in der Krise steckt, jetzt dem oder der Person zu helfen. Ich hätte da total Angst, dass ich das irgendwie nicht könnte und wie würde ich irgendwie anfangen? Also, was reizt dich daran? Wie empfindest du das? Also diese Arbeit eben mit den Klienten. Was ist das Schöne daran? Warum möchtest du das und warum hast du keine Angst dabei?
Oh ja, danke für diese tollen Fragen, Nathalie. Tatsächlich ist es so, und ich merke, dass mich das jetzt gerade sehr berührt. Ich sehe dieses Licht in den Menschen, tatsächlich. Also ich sehe dieses Funkeln, dieses, was tatsächlich da drin ist, wie so ein Diamant. Ja? Vielleicht ist es wie so ein Diamant. Und die Menschen, die zu mir kommen, die können es nicht sehen, die sehen das nicht. Und da ist es wie so, als ob der Diamant, ja, als ob da so eine Ummantelung drum ist oder sowas, ja, wie so ein so. Und es geht mir darum, das zu helfen, diesen Diamanten wieder zum Strahlen zu bringen. Also, ich habe das auch mal beschrieben, einer Freundin, die hat mir eine schöne Glocke geschenkt und es ist so, wie wir haben alle diesen einzigartigen Ton in uns, ja. Und stell dir vor, das ist so eine Glocke und diese Glocke ist schon so ein bisschen, ja, nicht vergilbt, wie sagt man das? Ja, da ist, das Metall ist nicht mehr so schön, ja, und
Ja.
so und sieht nicht mehr glänzend aus und so weiter. Und der Klöppel ist vielleicht ein bisschen eingerostet oder so, ja. Und was ich aber mache, ist dann eben das Metall mit den Menschen zu putzen und den Klöppel wieder in Schwung zu bringen. Und dann ist dieser einzigartige Ton wieder zu hören. Dann ist wieder dieses, weißt du,
Ja.
und wir alle, wenn wir das machen und dieser einzigartige Ton, ja, sagen wir, wir haben jetzt, keine Ahnung, 1.000 Menschen, ja, und das sind 1.000 Glocken. Und stell dir vor, was für ein wunderschönes Konzert das wäre, ja, jeder mit seinem einzigartigen Ton. Und das meine ich. Ich glaube, das ist für mich irgendwie dieser Antrieb oder dieses, ja, dieses Gefühl, dass ich dazu beitragen möchte. Ja, verstehst du das, was ich meine?
Total. Und das ist auch ein wunderschönes Bild. Also ich denke, es ist ja manchmal, ich finde das sehr, sehr schön, dass du das so siehst, weil es dann wirklich darum geht, den Menschen zu helfen, ihre eigene Wahrheit zu entdecken, ne? Also ich meine, dafür sind Coaches da, aber ich stelle mir vor, dass das nicht immer einfach ist, weil man manchmal ja so denkt, ah, vielleicht wäre das gut für diese Person. Deshalb finde ich das so toll, dass du den Ansatz hast, nein, ich möchte das aufdecken, was bei denen drin ist und ihnen nicht noch was aufstülpen, was vielleicht gar nicht zu ihnen gehört. Und das ist wahrscheinlich, weil du selber diesen Weg gegangen bist, ne? Dass du das selber erlebt hast. Du wolltest deine Wahrheit entdecken und nicht das, was von außen oder was du dir selber auch sagst, was du sein musst, ne? Das ist sehr, sehr schön. Und jetzt habe ich aber noch mal eine Frage zu deinem Podcast. Wie ist denn dieser Podcast entstanden? Also, wann ist er entstanden? Und du sagst, wir sind ja jetzt heute bei der 25. Folge. Aber wie bist du dazu gekommen? Wann hast du die Eingebung bekommen?
Ja, es war tatsächlich auch eine Eingebung, das stimmt. Ja, ich habe wirklich gedacht, ich möchte etwas in die Welt bringen. Und ja, wie so, also im Coaching sagt man so Role Models, ja? Also Menschen, die sozusagen diesen Weg schon gegangen sind, also die eben jetzt eine Krise erlebt hatten und die dann gemerkt haben, nee, so geht es nicht. Und dann sind sie einen anderen Weg gegangen und immer mehr sind sie ihrem Herzen gefolgt, ja? Und ich habe gemerkt, ich habe ja mit meinen Klienten ja, ne, das gemerkt, wie sie sich entwickelt haben und gedacht, das wäre doch toll, und sowas in die Welt zu bringen. Ja, also ich habe ja auch anderen Klienten sozusagen von anderen Klienten wiederum erzählt. Ja, also natürlich ohne die Namen zu nennen und so weiter, aber ich habe dann erzählt, guck mal, ich habe eine Klientin und der ging es genauso und die macht jetzt das und das oder so. Ja, einfach um zu erzählen davon. Und auch in den Erfolgsteams habe ich ja gemerkt, wow, da hat sich ja auch was entwickelt. Und ich habe tatsächlich auch noch mit vielen Kontakt, also auch mit ehemaligen Klienten oder eben auch mit ehemaligen Erfolgsteam-Teilnehmern, die mir dann noch schreiben oder die ich nochmal treffe oder so. Und dann habe ich gedacht, ja, ich möchte das irgendwie in die Welt bringen. Und dann habe ich nach einem Titel gesucht und hatte verschiedene Ideen. Und das war aber tatsächlich dann eine Inspiration, die dann kam. Also wirklich, wie das Wort sagt, inspirare. Also es ist wirklich aus dem Spirit gekommen, ja. Und es war Herz, Weg, weiser. Also wenn du deinen Herzensweg gehst, dann wirst du weiser. Und das deswegen, das fand ich so schön, wie man das miteinander kombinieren kann. Und weiser oder weise ist für mich jemand, der ja, der eben gemerkt hat, ich kann so sein, wie ich bin. Ich brauche diese ganzen Konditionierungen nicht mehr. Mir ist es egal, was die anderen denken. Der eine Ja, wie so eine, ich wollte schon Standleitung sagen, aber Standleitung ist es vielleicht gar nicht, aber der die Quelle letztendlich, der die Quelle und Gott, ja, anzapfen kann und dann einfach, ja, wie Inspirationen sozusagen downloadet, ja, so, ja. Das ist für mich ein weiser Mensch. Und das sind oft Menschen, die durch Krisen gegangen sind, die haben ganz oft gemerkt, ja, da so geht es nicht mehr weiter. Und ja, und dann habe ich gedacht, ja, ich möchte gerne einfach diesen Menschen das Gehör schenken und auch anderen, die eben in diesen Krisen noch sind, ja, die dann den Podcast hören. Merken, ah, okay, guck mal, der und der oder die und hier, der hat es geschafft. Dann kann ich das auch schaffen.
Schön. Und darf ich dann noch fragen, was, also das, wir wissen ja, dass viele von uns im Moment in Krisen sind, dass ja die ganze Welt scheint ja in einer Krise zu sein. Und da fände ich nochmal interessant, was trägt dich denn durch diese sehr chaotische Zeit im Moment? Gibt es etwas, was dich trägt? Also ist es deine Familie oder ist es Spiritualität? Also was hilft dir da immer? Du bist ja eigentlich immer sehr positiv eingestellt und freust dich immer, wenn du anderen helfen kannst. Und was hilft dir, dieses Positive im beizubehalten?
Das ist auch eine sehr schöne Frage. Ja, vielleicht ist es, das ist etwas, was ganz tief irgendwie in mir angelegt ist, glaube ich. Ich bin christlich erzogen und bin also schon als Kind viel in der Kirche gewesen. Ich habe im Kirchenchor gesungen, ich habe Kindergottesdienste geleitet, ich habe eine Kindergruppe gehabt in der Kirche. Ich habe mit den Jugendmitarbeitern sowas, ne, die Menschen, die da eben alle in der Kirche gearbeitet haben. Ich habe Freizeiten mitgeleitet und solche Dinge gemacht. Also war sehr, sehr viel in der Kirche unterwegs und habe mich dann aber so ein bisschen von der Kirche auch losgelöst wieder und habe so meinen eigenen Weg gefunden und ja, oder erst gesucht und dann gefunden, vielleicht so. Aber es ist dieses so ein ganz tiefes, ganz tief verwurzeltes Vertrauen, ein Glaube an, dass ich getragen werde. Also, dass ich wirklich wie durchs Leben getragen werde. Das habe ich in verschiedenen Situationen erlebt. Eben auch da bei der Geburt von meinem Sohn. Weil irgendwie ganz tief wusste ich doch, dass es gut gehen wird. Auch bei der Geburt dann nachher von meinem zweiten Sohn. Also auch da und verschiedenste Dinge, die mir im Leben passiert sind. Und ich möchte von einer Situation erzählen gerne noch. Vielleicht zeigt das nochmal so das. Ich war, das ist auch schon lange, lange her. Da war ich 16 und war in Taizé. Und Taizé ist ein ganz kleines Örtchen in Frankreich, Nordfrankreich. Und da kommen im Sommer ganz, ganz viele Menschen zusammen aus der ganzen, ganzen Welt. Und da leben Mönche. Und Pierre Roger hieß der, glaube ich. Es war einer der Mönche, der ist aber schon lange, lange tot. Und der hat das so initiiert, so ein, einfach, dass es so ein internationales Treffen geben soll. Und es ist nicht unbedingt, es ist nicht katholisch, es ist nicht evangelisch, es ist einfach irgendwie, es kommen alle da zusammen und feiern. Und es gibt ja die Taizé-Lieder und so, die vielleicht auch einige kennen von euch. Und da gibt es dann diese kleine Kirche, es ist wirklich eigentlich eine kleine Kirche. Und die ist an einem, ich glaube, es ist Freitag, ist die ganz dunkel. Und nur eine einzige Kerze brennt am Altar. Und jeder hat eine Kerze in der Hand, die eben noch nicht brennt. Und bei einem bestimmten Lied, wird dieses Licht von dem Altar weitergegeben, sodass nachher die ganze Kirche erhellt ist. Und das war für mich einfach so ein wunder, wunder, wunderschönes Erlebnis. Und es ging so tief, weil ich das Gefühl hatte, ja, genau darum geht es. Also dieses Licht in uns wird wieder angezündet. Und es ist da. Also es ist eigentlich letztendlich schon immer da. Und es ist auf Französisch. Ja, ich würde es jetzt auf Französisch sagen. Ich muss es da gleich mal übersetzen. Dans nos obscurités, allume le feu, qui ne s'éteint jamais, que ne s'éteint jamais. Also in unserer Dunkelheit erleuchtet das Feuer, das niemals ja, tot ist,
Ausgeht,
sozusagen
ja.
ausgeht, sozusagen so. Ja, genau, ja.
Schön.
Und das ist eben, wir haben dieses Feuer schon in uns, es ist schon da, es ist wie diese, so eine kleine Flamme, aber wir haben nur die Kerze gehabt und dann nachher, ne, so. Aber es ist da und es ist in uns angelegt. Und ich glaube, das ist das, was mich trägt, dass ich das weiß, dass ich das weiß, dass ganz tief in mir weiß, dass ich dieses Feuer in mir habe, dieses Licht in mir habe, dass ich mich dahin wenden kann, dass es mich trägt, dass es mich durchs Leben trägt. Ja.
Schön, ja. Ja, dann würde ich sagen, mache ich, was du zum Ende eines Interviews auch immer fragst. Und zwar würde ich dir die gleiche Frage stellen. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich mich ganz genau daran erinnere, aber so ungefähr, wenn du drei Schilder hättest, ne, die du beschriften könntest zu deinem Herzwegweiser, was würde auf diesen drei Schildern stehen?
Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, liebe Nathalie. Aber du hast so
Ja,
recht, das
das wird
ist.
jedem gestellt. Jeder Person wird die gleiche Frage am Ende gestellt.
Ah, du hast so recht. Was würde auf den drei Schildern stehen? Vertraue dir selbst. Glaub an dich. Entschuldigung.
Alles gut.
Und du bist geführt.
Oh, ja, wunderschön. Also kann ich sofort was mit anfangen. Ich möchte mich bedanken bei dir für dieses schöne Interview und dass du mir genug Vertrauen geschenkt hast und mich gefragt hast, ob ich das machen kann, obwohl ich überhaupt keine Erfahrung damit habe. Es war sehr schön von dir zu erfahren, wie es dir ergangen ist in deinem Leben und warum du da bist, wo du jetzt bist und warum du diesen Beruf gewählt hast und was dich durch dein Leben trägt und führt. Das war sehr schön, mal einen Einblick bei dir zu bekommen. Vielen Dank, Katrin.
Ich danke dir, liebe Nathalie. Ich danke dir für deine tollen Fragen und ja, für diese, ach, dieses wunderbare Interview, was mich jetzt gerade wirklich zu Tränen gebracht hat. Ja, aber das
Ja,
ist
ich
auch
habe.
etwas, was mich ausmacht. Das ist tatsächlich so. Es ist etwas, was immer mich berührt. Und wenn mich etwas berührt, dann ist es so. Und ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Jetzt wisst ihr, wer dahinter steckt, hinter Herzwegweiser. Und ja, ihr wisst, wo ihr mich finden könnt. Ihr seht es in den Shownotes, wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet gerne einmal mit mir sprechen. Ist es herzlich willkommen. Es gibt ein kostenloses Erstgespräch, wenn ihr möchtet. Und ich kann schauen sehr gerne, wie ich euch unterstützen kann. Und lasst uns gemeinsam einfach diese Welt zum Strahlen bringen. Das ist mein großer Wunsch. Ich danke euch. Danke dir, Nathalie. Tschüss.
Dir auch. Tschüss.